Ja, dann kommen wir gleich zur Predigt. Möchte zu Beginn noch mal kurz beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte einfach danken jetzt für diesen Moment und für diese Zeit, die wir auch reserviert haben für dich, Gott, aber auch eine Zeit, in der du wirken möchtest in uns. Und so möchte ich echt beten, Herr, dass du unser Herz öffnest, dass du unser Herz hörend machst, dass wir wirklich aufnehmen können, was du zu sagen hast und dass wir aber nicht nur Hörer des Wortes sind, dass wir nicht nur deine Worte vernehmen, sondern dass es uns wirklich auch verändern und dass wir Täter des Wortes werden. In Jesu Namen. Amen. Wer bin und was tue ich in diesem Königreich? Also so könnte man die Predigt auch nennen, aber ich habe einen einfachen Titel gewählt. Da ist das Reich Gottes und ich. Weil wir haben eine wunderbare Predigt gehört von unserem Pastor vor 2 Wochen und letzte Woche hatten wir eine geniale Predigt gehört vom Andi. Da hatten wir den Abschlussgottesdienst von unserer Konfi-Gruppe, Kontakt heißen die, und hat auch viel mit dem Reich Gottes zu tun. Und in der vorletzten Predigt haben wir einfach ausführlichst gehört, was das Reich Gottes überhaupt ist, wie das zu verstehen ist. Und heute möchte ich es ein bisschen persönlicher machen. Was hat das konkret mit mir zu tun? Was ist mein Auftrag im Reich Gottes und was ist da auch überhaupt meine Identität? Wie komme ich da überhaupt rein? Also lasst uns mal ein bisschen uns mit dem Ich beschäftigen. Das Reich Gottes und ich. In 1. Mose 2,7 lesen wir: Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, der Mensch ist ein lebendiges Wesen und der Mensch unterscheidet sich vom Tier und auch von der Pflanze. Ja, die Pflanze die hat einen Körper, kann man sagen, aber keine Seele. Ein Tier hat einen Körper und eine Seele und der Mensch hat Körper, Seele und Geist. Also wir sind eine geistliche Persönlichkeit. Gott hat seinen Odem in uns hineingeblasen. Und jetzt, als dann Adam und Eva gesündigt hatten und von diesem Baum gegessen haben, von der verbotenen Frucht, und man muss auch mal an der Stelle sagen, Gott ist großzügig. Gott hat uns alles hat ihnen alles Mögliche gegeben. Ja? So viele Bäume, von denen sie essen durften, aber da war dieser eine Baum, von dem sie nicht essen durften. Und es war wichtig, dass es diesen Baum gab, weil dieser Baum steht auch für eine Entscheidung für Gott. Sonst wären wir ja nur Marionetten, wenn wir nicht lieben könnten. Liebe bedeutet auch immer, sich für den anderen zu entscheiden und dem anderen auch zu vertrauen. Und so war da dieser Mensch und er hat sich gegen Gott entschieden. Er hat sich gegen das Wort Gottes entschieden und hat auf das Wort der Schlange gehört. Und diese Schlange hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Und wenn du von diesem Baum isst, von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und es ist tatsächlich genauso passiert. Bloß sind wir eine viel, viel schlechtere Kopie von Gott. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wir sind eine viel, viel schlechtere Kopie von Gott. Wir wissen jetzt, was gut und böse ist. Aber nicht nur das, sondern ich möchte es jetzt ein bisschen beschreiben. Also, was dort passiert ist, wir sind geistlich gestorben. Könnt ihr nachlesen, Adam und Eva haben immer noch gelebt, aber sie wurden aus dieser Dimension der Gegenwart Gottes hinausgeschmissen. Sie sind geistlich gestorben, geistlich tot. Und unser Geist ist die Instanz in uns, die das will, was Gott will, das denkt, was Gott denkt, das fühlen möchte, was Gott fühlt. Also sie setzt sich ständig mit Gott auseinander. So, und unsere Seele ist der Sitz von Verstand, Wille und Emotionen. Also ist die Seele eigentlich etwas komplett Neutrales, aber die Seele ist verknüpft mit dem Geist und verknüpft mit unserem Körper und nimmt auch alles auf, was auf dieser körperlichen Ebene passiert, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, Erziehung, Verziehung, alles Mögliche saugt unsere Seele auf und beeinflusst unsere Seele, beeinflusst unseren Willen, beeinflusst unsere Emotionen, beeinflusst unseren Verstand. Das sind so viele Einflüsse auf der körperlichen und auf der irdischen Dimension. Und wenn dann da keine Verbindung zu der göttlichen, geistlichen Dimension ist, dann werden wir immer mehr lost, sage ich mal. Ja? Wir verlieren immer mehr Gott aus den Augen. Und es passiert auf einer persönlichen Ebene, aber ich finde, es passiert auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. In einer kollektiven Dimension. Wir sehen, wie einfach die Welt sich immer mehr entfernt von Gott. Und wir sind in diesem, ja, fast schon in diesem Zug. Ja? Und jetzt kommt eben Gott und sagt, ich möchte diesen Menschen wiederherstellen. Zurück zum Ursprung. Ich möchte ihn geistlich erwecken. Ich möchte ihn auferstehen lassen. Und das ist, wie du auch dann ins Reich Gottes kommst. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, die steht in Johannes 3. Und zwar hat hier Jesus mit Nikodemus gesprochen. Nikodemus, ein Pharisäer, der auch ein Mitglied des Hohen Rates war. Und er ist dann nachts zu Jesus gekommen, weil er sein Gesicht auch nicht verlieren wollte. Und hat dann gesagt, Mensch, Rabbi, und wir wissen, dass du, ja, dass du von Gott gesandt bist, dass du ein Lehrer bist von Gott gesandt, weil niemand kann solche Wunder tun wie du. Und dann heißt es hier in Johannes 3, Vers 3, darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Ganz, ganz wichtig. Du kannst Gottes Reich nicht sehen und auch nicht erleben, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Berechtigte Frage. Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in das Reich Gottes kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt ein neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Also, wir sind tot und wir müssen geboren werden, neu geboren werden. Und das ist was passiert, wenn du, und dieser ganze Prozess überhaupt, ja, wie jetzt Nikodemus, dass du erstmal überhaupt nachfragst, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dass du suchst, dass du dich aufmachst und dich mit seiner Person beschäftigst, dass du sagst, Mensch, Gott, ich kenne dich noch nicht so gut. Ich kenne dich von Hören und Sagen. Ich habe viel über dich gehört, aber offenbar mir du, wer du bist. Und wenn du diese Offenbarung möchtest, dann schau in sein Wort. Schau in die Bibel. Dort wirst du sehen, wer Gott ist, wer Jesus ist. Und das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, wenn du erkannt hast, Mensch, es gibt ihn wirklich. Und ich glaube, Jesus, dass er der ist, von dem er sagt, dass er ist, ja, dass er der Weg ist, die Wahrheit ist, dass er das Leben ist, dann möchte ich ihn zum Herrn meines Lebens erklären. Und dann wird er der König deines Herzens. In dem Moment passiert etwas. Der Heilige Geist nimmt Raum in dir und das Königreich Gottes kommt in dich hinein. Weil wo Jesus der König ist, da ist auch sein Reich. Und das ist die Art, wie Gott Land nimmt. Wir sehen ganz, ganz viele Menschenherzen. Und Gott möchte in unser Herz hinein. Er möchte seinen Fuß auf unser Herz setzen, damit dieses Herz Reich Gottes wird. Das ist, wo der Heilige Geist in dich hineinkommt. Und in Römer 8 lesen wir, dass die durch den Geist Gottes geleitet sind, wirklich Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter Gottes. Dass sein Geist, der Heilige Geist, unserem Geist, jetzt sind wir ja wieder lebendig, also Körper, Seele und Geist, unseren Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir brauchen das täglich die Stimme des Heiligen Geistes, die uns zuspricht. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist Sohn Gottes, du bist Tochter Gottes. Das ist dein Stand, das ist deine Identität. Du bist nicht nur Schöpfung, sondern jetzt hast du einen Vater, einen himmlischen Vater. Jetzt hast du einen Bruder, Jesus Christus. Jetzt bist du Teil dieser göttlichen Gemeinschaft. Jetzt ist diese Grenze durchbrochen, diese Trennung, die Sünde gebracht hat in unser Leben zu Gott. Also müssen wir von Neuem geboren werden. Und wisst ihr, wenn wir Sohn oder Tochter sind, dann ist es nicht etwas, was wir wählen können, sondern du bist als Sohn oder Tochter geboren. Du bist geboren als solcher. Das ist deine erste Identität als Christ. Sohn, Tochter Gottes. Und jetzt passiert etwas, der Heilige Geist, der in dir ist, in dir wohnt, er ist derjenige, der langsam, aber sicher dich verändert und dich transformiert. Und ich habe mir mal rausgeschrieben, was Kultur bedeutet. Ja? Die Definition von Kultur. Im Lateinischen Cultura, Bebauung, Bearbeitung, Bestellung, Pflege, also bezeichnet im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf bestimmte Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen beruhen und die sich wiederum in der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten ausdrücken. Interessant. Also, sind bestimmte Wertvorstellungen und erlernte Verhaltensweisen. Wir alle haben so unsere Verhaltensweisen, wir alle haben so unsere Kultur. Ja? Und ihr müsst wissen, meine Frau, die kommt ursprünglich aus El Salvador, ist dann in Schweden aufgewachsen und jetzt wohnt sie in Deutschland. Die kann mehrere Sprachen. Wir haben uns kennengelernt, da haben wir Englisch gesprochen. Sie spricht Schwedisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, ja? Versteht Portugiesisch und Dänisch und Norwegisch und ich habe ein echtes Sprachentalent, also mir geht es ganz gut, muss ich sagen. Auf unserer Hochzeitsreise waren wir in Brasilien, die konnten mir die Hälfte übersetzen, also sie konnten echt vieles mir erklären. Und so, und sie hat ihre eigene Kultur, ich habe meine Kultur, ich bin ein Franke. Ja, ich bin in Nürnberg aufgewachsen, in der Südstadt in Nürnberg. Man sagt ja auch immer, du kannst aus der Südstadt raus, aber die Südstadt kann nicht aus dir raus. Jetzt wohne ich in Mögeldorf, aber irgendwie hängt die Südstadt noch drin, ja. So, deswegen, daher kommt auch meine Liebe für Döner, ja. Das müsst ihr einfach wissen. Guter Südstadt-Döner, gibt es auch ehrlich gesagt nichts Vergleichbares. Wobei jetzt am Mögeldorfer Plätter gibt es auch echt guten Döner. Ich muss schon sagen, die holen auf, ey, die Mögeldorfer. Ja. So, und jetzt bin ich ein Franke, ja. Und wir Franken, wir sind jetzt nicht die, ja, so, die uns gegenseitig so extrem loben oder so, ja, wenn du was richtig Tolles gemacht hast, sagt der Vater zu dir vielleicht, passt schon, hast gut gemacht, ja, passt schon. Ja. So, und das ist so die Kultur, aber jetzt bin ich ja nicht nur ein Franke, sondern ich bin ein Höfig. Und das ist sehr besonders, sage ich euch. Ein Höfig zu sein, auch die Höfigs haben eine ganz eigene Kultur. Ja, so, und ihre Gepflogenheiten, ihre Verhaltensweisen. Und ich weiß nicht, was sich Gott dabei gedacht hat, aber er hat uns zusammengestellt. Ich weiß echt nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Ich muss mir echt sagen, er hat Humor gehabt, ja. Dass er uns zusammengestellt hat als 5 extrem extrovertierte Menschen. Wo ist da die ausgleichende, wo ist die Balance? Wir brauchen ein paar. Deswegen haben wir alle eigentlich introvertierte Frauen geheiratet. Meine Brüder und ich, ja. Und die bringen da wirklich eine gute Balance rein. Ja. Anfangs, als die Blanka dann so in die Familie hineinkam, hat sie gesagt, also ich halte es nicht aus mit euch. Ihr streitet doch die ganze Zeit nur, was ist denn los? Ich so, da hat es noch kein Deutsch gesprochen, ja, also die hat es nicht verstanden. Ich habe gesagt, nein, wir reden einfach miteinander. Das war für sie total unverständlich. Ja, sie kommt einfach aus einer ganz anderen Kultur. Total eingeschwedisch, die Blanka, ja, normalerweise sind ja die Latinos auch recht wild und laut und so. Aber die Familie von Blanka, die ist da ganz leise und ganz friedfertig und friedlich. Wenn es da einen Konflikt gibt, ja, dann geht jeder in sein Zimmer und steht es, hält es, so steht es aus, ja. Bei uns, wenn es einen Konflikt gibt, geht es richtig ab. So haben wir aufeinander abgefärbt, ja. Und so langsam entstand eine neue Kultur, ja. Eine Kultur, die wir aufbauen, jetzt auch für Levi und Zoe, für unsere Kinder. Ja, und so weiß ich ein bisschen, was es bedeutet, wenn Kulturen aufeinander prallen, ja. Und es heißt ja auch, erziehe deinen Sohn in den Wegen Gottes, dann wird er später nicht davon weichen. Das ist ja ein richtig gutes Statement, Gott sei Dank ist das so. Aber wenn du deinen Sohn oder deine Tochter verzogen hast, dann wird es wahrscheinlich auch bleiben. Also gewisse Dinge sind in uns hineingelegt worden, kulturell bedingt auch, aufgrund der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, an dem Ort, wo wir aufgewachsen sind. Ja? Und diese Dinge, die möchte Gott verändern. Weil jetzt kommt eine neue Kultur. Interessant ist auch, dass von dem Wort Cultura das Wort Kolonie abstammt. Ich finde es sehr interessant, weil wenn du dir mal die Kolonien anschaust, klar, das Wort an sich ist negativ behaftet, aber die Art, wie das funktioniert ist, dass im Endeffekt man jetzt nicht ein Land einnimmt, in dem man alle Gefangenen zu sich holt, sondern du setzt dort Regierung ein in dem Land, was du eingenommen hast, und du versuchst, deren Kultur zu verändern. Deswegen trinken die Inder auch gerne Tee, weil die Engländer dort waren. Ja, und so passiert das, und so sehen wir das auch, dass Kultur verändert werden soll. Also so haben die Kolonialmächte funktioniert. Sie haben gesagt, wir wollen das Denken beeinflussen, wir wollen deren Verhalten beeinflussen. Deswegen haben sie auch in Indien dann Uniform getragen, als sie in die Schule gegangen sind. Und so können wir das ein bisschen verstehen, auch damit wir verstehen, wie das Reich Gottes auch funktioniert. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, es gibt bestimmte Werte, die das Reich Gottes mit sich bringt. Und wenn du Teil dieses Reiches wirst, und das passiert ja, indem du von Neuem geboren wirst, du wirst Sohn und Tochter, du bist jetzt Teil einer geistlichen Familie, du hast Gott zum Vater. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Möchte ich euch kurz vorlesen. Das steht in Johannes 17, das ist ja dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus, wo er dann in Vers 11 sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, halte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und dann in Vers 14 lesen wir weiter, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Ganz interessant, oder? Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Manchmal wünschten wir uns, dass Gott uns aus der Welt nimmt. Ach Herr, nimm mich hinfort von all diesen Problemen. Pandemie, Mama, Papa. So, direkt nach der Pandemie. Okay. Nimm mich weg. Nein, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. In Philipper 3,20 lesen wir, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Und das möchte ich dir heute zusagen. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, du wohnst zwar hier in der fränkischen Region, ist ja wirklich ein herrlicher Ort. Muss ich echt sagen, letztens war ich wieder am Wörthersee, einfach schön. Ja, vor allem Nürnberg. Fürth? Ist okay, aber Spaß. Ja, aber so, also das ist so, aber du bist ein Himmelsbürger. Wir sind zwar hier, wir sind immer noch hier, aber wir gehören eigentlich zum Himmel. Und deswegen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wer ist dafür zuständig? Du und ich. Wir müssen den Himmel auf die Erde bringen. Aber das kann nur passieren, wenn du transformiert wirst im Herzen durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kann der Himmel nicht auf die Erde kommen. Ohne den Heiligen Geist können die Verhaltensweisen und Werte des Himmels nicht auf die Erde kommen. Mit anderen Worten, du bist ein Botschafter zu Christi Stadt. Und jetzt stellt euch das mal vor mit den Botschaftern. Ich kenne jemanden, die war in unserer Jugend, die ist jetzt in Ägypten und die arbeitet dort in der deutschen Botschaft. So, sie vertritt Deutschland in Ägypten. Und es ist doch interessant, so vertreten wir den Himmel auf dieser Erde, in dieser Welt. Und sie bezieht ihr Gehalt nicht aus Ägypten, sondern aus Deutschland. Ja? Alles, was ihre Versorgung betrifft, kommt alles aus Deutschland. Und so auch bei dir. Deine Versorgung kommt vom Himmel. Deswegen hat ja Jesus gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird dir alles hinzugetan werden. Versteh dich zuallererst als Bürger des Reiches Gottes, des Himmels. Und dann passiert auch was, weil du rechnest mit Gott, du rechnest mit der Versorgung, du rechnest mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes, du rechnest mit Heilung, du rechnest mit all diesen Dingen, die der Himmel so mit sich bringt. Mit all den übernatürlichen Eingriffen Gottes. Ich habe auch vor längerer Zeit mal mit jemandem gesprochen, die mir gesagt hat, sie glaubt nicht, dass Gott heute noch intervenieren kann in unserem Leben. Dass Gott heute noch eingreifen kann. Sie glaubt schon irgendwie an Gott, aber sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass Gott etwas tut. gut, auch im übernatürlichen Sinn. Und das ist so schade, weil wir oft die Art, wie wir das Reich Gottes verstehen und wie wir Gott verstehen, weil wir oft das prägen oder prägen lassen durch unsere Erfahrungen. Vielleicht, und ich bin mir sicher, die Person hat eine Enttäuschung erlebt, hat vielleicht um etwas gebetet und es ist nicht passiert, hat sich Beistand gewünscht und es ist nicht gekommen in der Art und Weise, wie sie es erwartet hat. Und da war eine Enttäuschung und aufgrund dieser Enttäuschung hat sie dann gesagt, Mensch, ich glaube nicht, dass Gott eingreifen kann. Wenn Gott eingreifen kann, dann kann ich nicht mehr an Gott glauben, weil er hat es nicht bei mir getan. Aber ich möchte sagen, Gott greift heute noch ein. Manchmal tut er das in einer Art und Weise und wir verstehen es nicht oder es kommt viel später, als wir glauben oder vielleicht heilt er dich nicht sofort übernatürlich. Aber ich weiß, dass Gott eingreift. Wenn wir auf Gott warten, wenn wir mit Gott rechnen, werden wir verändert, ihr Lieben. Auch wenn sich unsere Umstände nicht verändern, aber unser Herz verändert sich. Alles, was du tun musst, ist an Gott dran zu bleiben. Weil das größte Werk, was er tut, ist nicht das außerhalb von dir, sondern das in dir. Dein Herz, dass er dein Herz verändert. Ich sage immer wieder zu Gott, Gott, verändere mein Herz. Ich habe euch jetzt mal eine Auflistung mitgebracht von Verhaltensweisen und Werten, die der Himmel so mit sich bringt. Ihr könnt auch gerne einen Screenshot davon machen oder so, ja, also könnt ihr euch mal abfotografieren, weil das ist die Art, wie ihr euch verhalten sollt. Großzügigkeit, Wertschätzung, Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Treue. Machen wir mal weiter, ich habe noch mehr. Oder Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Selbstbeherrschung, Gastfreundschaft, Fleiß. Geduld, Vergebungsbereitschaft, Mut, Demut, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Dankbarkeit. Mal 18, okay? Ganz bewusst auch für die Zahl 18 entschieden. So, und das ist natürlich eine Liste, die unendlich weitergehen kann. Ja? Also es sind jetzt nur 18 von vielen Werten, die wir so als Christen haben. Und jetzt denkst du dir so, okay, das ist etwas, was ich jetzt umsetzen möchte in meinem Leben. Die Problematik ist bei uns Christen, dass wir oft so an die Sache rangehen. So, am Montag möchte ich an meiner Großzügigkeit arbeiten. Ich möchte großzügiger werden. Dann am Dienstag an meiner Wertschätzung. Und dann am Mittwoch möchte ich ein bisschen selbstloser auch sein. Und dann am Samstag möchte ich auch hilfsbereit sein. Und so funktioniert es aber nicht. Und das ist aber die Art und Weise, wie wir oft unser Leben mit Gott vorstellen. Wir denken, dass es im Christsein darum geht, dass wir besser werden. Dass wir bessere Menschen werden. Dass wir ein besseres Leben haben. Dass wir im Frieden mit allen Menschen leben. Das ist ja so ein schöner Wunsch auch, ja. Frieden in der Familie, kein Stress, einfach mal eine Ruhe haben. So denken die einen vielleicht, dass ich erfolgreich werde, dass ich Karriere machen kann. Deswegen brauche ich Fleiß unbedingt in meinem Leben. Gott, mach mich fleißiger. Gott, mach mich durchsetzungsfähig. So wie es dein Wort sagt, ich möchte Karriere machen. Ich möchte die Leiter hochsteigen, ja. Und hilf mir dabei, auch demütig zu bleiben, ja. Aber Leute, Christ zu sein bedeutet nicht, dass du einfach nur ein paar lebensverbessernde Maßnahmen zulässt in deinem Leben, sondern Christsein ist an jemanden gebunden. Und ich glaube, das ist so ein Problem, weil diese ganzen himmlischen Verhaltensweisen und Wertvorstellungen du auch in anderen Kulturkreisen finden kannst. Ich habe so oft gehört, naja, das Reich Gottes ist dort, wo sein Wille geschieht. Und deswegen beten wir jetzt, dass in Deutschland die Ehe hochgehalten wird, Familie hochgehalten wird. Und das ist auch gut so, ja? Die Ehe von Mann und Frau, Familie, Mann, Frau und Kinder. Und natürlich noch ganz viele andere Sachen, eben diese ganzen Verhaltensweisen, Gastfreundschaft, Fleiß, Gehorsam, sind ja auch deutsche Tugenden dabei, ja? Und wir möchten, dass sich das umsetzt, aber auch Moslems haben diese Verhaltensweisen. Auch Buddhisten haben diese Verhaltensweisen. Auch Hindus haben diese Verhaltensweisen. So, das ist eine Sache, dass du das alles annimmst und dass du dich veränderst in deinem Verhalten, dass du kultiviert wirst. Wisst ihr, wer das übrigens tut? Wer kultiviert uns? Wer bebaut unser Herz? Wer bearbeitet unser Herz? Der Heilige Geist und du. Er tut es immer mit dir als Partner. Das ist kein Selbstläufer, das ist kein Automatismus, sondern das erarbeitet mit deinem freien Willen zusammen. Er möchte mit dir kooperieren. So, Aber jetzt möchte ich mal, dass wir uns alle diese eine Frage stellen oder diese Fragen stellen. Stell dir mal die Frage, geht es in diesem ganzen Annehmen der Verhaltensweisen, geht es da um meine Ehre? Geht es mir um mein Ansehen? Geht es mir um einen guten Lebenslauf, um einen ordentlichen Social-Media-Auftritt? Geht es mir darum, es meinen Neidern und Hatern zu zeigen? Geht es mir darum, meine Eltern, meine Freunde zu beeindrucken? Durch meine Demut und meine Barmherzigkeit. Geht es mir um ein angenehmes, friedliches und ansehnliches Leben? Geht es mir vielleicht auch darum, Gott zu beeindrucken? Geht es mir um mich selbst? Möchte ich mir einen Namen machen? Und jetzt kommt's zu dem eigentlichen Punkt, worum es im Reich Gottes geht. Es geht um Jesus Christus. Es geht darum, dass wir mit all diesen Verhaltensweisen nicht auf uns zeigen, uns damit groß machen, uns damit verherrlichen, dass wir sagen, schau mal, wie nett ich bin. Schau mal, wie fleißig ich bin. Schau mal, wie gastfreundlich ich bin. Und Gott hat mir geholfen, dass ich so bin. Ich, Gott hat ein bisschen geholfen, aber vor allem ich habe es umgesetzt. Ja? Schau mich an, Manuel. So fleißig, so geduldig, so, fragt mal meine Frau, auch so vergebungsbereit. Und jetzt könnte ich natürlich echt Zeit verbringen und die Liste kann einfach so weitergehen. Ja, ich könnte euch sagen, wie toll ich bin. Nein, Spaß. Ja, fragt mal meine Frau, da kriegt ihr ein ganz ehrliches Feedback von ihr. Nein, es geht nicht um mich. Und deswegen stelle ich dir heute die Frage, wen oder was repräsentierst du? Du bist hier auf dieser Erde, um jemanden zu repräsentieren, um jemanden groß zu machen, um jemanden zu glorifizieren, von jemanden zu schwärmen, von jemanden zu, ja, fast schon stolz auf jemanden zu sein, und das ist Jesus allein. Ich möchte es mal in den Worten von Paulus ausdrücken. Philipper 1, ab Vers 20. Und jetzt hört echt gut zu, das ist so beeindruckend, und ich hoffe wirklich, dass dieses Herz von Paulus, dass es zu unserem wird. Ich hoffe inständig und ich bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher, so auch jetzt, durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Paulus sagt hier, mein größter Wunsch, obwohl er in Gefangenschaft war, obwohl die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie er es gewollt hat, obwohl er sie vielleicht zu Gott schon gebetet hat, Herr, setz mich übernatürlich frei, lass die Türen einfach aufgehen und ich marschiere da raus wie der King. Nein, er hat gesagt, das Allerwichtigste ist, dass du, Jesus, durch mich bekannt gemacht wirst und geehrt wirst. Und zwar durch mein Leben, aber auch durch meinen Tod. Und dann macht er weiter und er sagt, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Der war hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Wisst ihr, was mir das zeigt ist? Dass dieser Paulus so eine Liebe für Jesus hatte. Dass Jesus für ihn das Leben war. Das, mit anderen Worten, alles, was das Leben zu bieten hat, das beste Schäufele, die besten Rippler. Ich sehe hier gerade den Marc, wir haben so gute Rippler gegessen, Mensch. In so einem Smoker gemacht, ja. Meine Güte. Die besten Speisen, Sex vielleicht auch. Ganzen Fitness, keine Ahnung, was du am Leben so feierst. Vielleicht bist du voll das Arbeitstier. Und du arbeitest gerne. Aber nicht nur das, deine ganze Familie, deine Kinder, deine Frau, dein Mann, alles, was du liebst. Und das alles ist nichts, ich betone nochmal, ist nichts im Vergleich zu Jesus. Und das ist etwas, was übernatürlich ist. Wenn du sowas sagen kannst, dass Jesus dir mehr wert ist als alles andere in diesem Leben, dass du alles eintauschen würdest für ihn, dass du sagst, in meinem Leben geht es nicht um diese Dinge, sondern es geht nur um Jesus. Das ist der Moment, wo man an dir sieht, dass der Heilige Geist dich transformiert. Das ist der Moment, wo man an dir sieht, dass du wirklich ein Bürger des Reiches Gottes bist. Das Reich Gottes hat immer mit dem König zu tun. Du kannst den König nicht vom Reich trennen. Ohne den König gibt es kein Reich. Jesus ist mir wichtiger als das Leben. Und dann natürlich auch, wie es hier heißt, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Was bedeutet das, dass das Sterben Gewinn ist? Weil er sagt, nimm mir alles weg. Ich meine, was kommt mit dem Tod einher? Du verlierst alles. Eigentlich verlierst du wirklich alles. Hiob hat es fast erlebt, er ist bloß nicht gestorben, aber er hat alles verloren. Im Prinzip bedeutet es, du verlierst alles und alles, was du kriegst dafür, ist Christus. Und Paulus hat gesagt, das ist für mich Gewinn. Das ist für mich unendlicher Reichtum. Das ist für mich mehr wert als die Millionen auf dem Konto, als die schönsten und liebsten Kinder, als die beste Ehefrau oder der beste Ehemann. Jesus, bei Jesus zu sein, mit ihm zusammen zu sein, das ist das Wichtigste auf der Welt. Deswegen ist Sterben für mich Gewinn. Christus mein Leben. Christus mein Leben, er beschreibt es dann noch mal ein bisschen weiter in Philipper 3. Das mal lesen ab Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Alles, was ich früher für so wichtig gehalten habe, denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ab dem Moment, wo Paulus gesagt hat, Jesus Christus, du bist mein Herr, alles hat seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch, jetzt hört zu, er wird das sehr heftig. Es ist für mich nur noch Dreck. Ich meine, wie verliebt ist dieser Mann in Christus, dass er die guten Dinge seines Lebens als Dreck bezeichnet im Vergleich zu Christus. Immer in dem Vergleich müssen wir es sehen. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und vielleicht würden wir diesen Vers 10 anfangen und würden sagen, ja, das stimmt. Um Christus allein geht es mir, ja. Ich möchte ihn besser kennenlernen, ja. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, ja, auf jeden Fall. Ich möchte auch seine Leiden mit ihm teilen. Mein ganzes Leben für Gott aufgeben. So wie Jesus es am Kreuz getan hat. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. So wie Jesus sein Leben für dich gegeben hat, so wollen wir unser Leben für ihn geben. Unser Auftrag als Botschafter zu Christi Stadt ist, von Christus Zeugnis zu geben. Mit all diesen Verhaltensweisen, die kommen nicht aufgrund von Lernen, dass du jetzt lernst, freundlicher zu sein, dass du lernst, gütiger zu sein, dass du lernst, hilfsbereiter zu sein. Nein, sondern es passiert durch die Gemeinschaft mit Gott. Gottes Wesen färbt auf dich ab, er fängt an, dich zu kultivieren. Er fängt an, dein Verhalten, deine Werte zu verändern und dich neu zu erziehen. Alles, was verbrochen wurde in deiner Kindheit, ja. All das verändert Gott. Alles, was durch Sünde korrupt wurde, er verändert es. Das ist, was passiert, wenn Jesus dein Herr ist und in dein Leben kommt. Er möchte dich transformieren. Und das geht nicht, indem du das Gesetz hältst, Paulus hat es hier ganz klar gesagt, deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen, weil er erkannt hat, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich bin Sünder, ich tue immer noch Sünde. Das ist gar nicht mehr wichtig, sondern es ist die Beziehung zu Jesus. Beim Christsein geht es nicht darum, irgendwelche Verhaltensweisen sich anzutrainieren, um ein schönes Leben zu haben, sondern es geht darum, dass du eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Christus hast. Gott ist an dir interessiert. Und wenn wir alle nur verstehen könnten, wie sehr Gott mit uns Gemeinschaft verbringen möchte, wenn wir alle nur verstehen würden, wie es das Herz Gottes erfreut, wenn wir einfach zu ihm kommen, wenn wir anfangen, einfach Liebeserklärungen zu machen, wenn wir anfangen, wirklich ihn hochzuhalten und wenn wir einstehen für ihn, wenn das Einstehen für ihn nicht eine religiöse Leistung ist, sondern wenn es aus der Tiefe meines Herzens kommt. Hierzu kann ich nicht schweigen, hierzu werde ich mich nicht beugen, weil ich einfach Jesus so sehr liebe. Ist doch was ganz anderes. Und das ist unser Job im Reich Gottes. Mein Auftrag ist, Jesus groß zu machen, ihn zu repräsentieren. Wenn die Leute sagen, Mensch, wie kannst du in so einer Situation friedlich bleiben? Wie kannst du in so einer Situation so barmherzig sein? Wie konntest du hier so eine Hilfe anbieten? Dann kannst du sagen, ich kann das, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Nur er ist es. Und dann zeigst du auf Jesus und du sagst, er ist mein Gott, er ist mein König und er möchte auch deiner sein. Und das ist unser Auftrag im Reich Gottes. Nicht nur irgendwelche Werte und Verhaltensweisen anzunehmen, sondern Gemeinschaft mit dem König zu haben. Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit dem Vater. Und deswegen hat Jesus auch in seinem hohen priesterlichen Gebet gebetet, ich bete, dass sie eins sind, so wie wir eins sind und diese Einheit Gottes und spiegelt sich wieder bei uns Christen und er möchte uns hineinnehmen in diese Familie. Du bist Teil der Familie Gottes, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes, du bist königlichen Geschlechts und du bist hier, um das Reich Gottes zu repräsentieren, ganz konkret den König Jesus. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und den Gottesdienst abschließen. Ja, und Vater im Himmel, ich möchte darum beten, dass du uns in diese neue Dimension hineinführst. Ja, das, was Paulus gesagt hat, es scheint fast schon so unerreichbar zu sein. Wie soll das vonstatten gehen? Aber Gott, du bist der Herzen lenken kann wie Wasserbäche. Du kannst unser Herz verändern. Du kannst unsere Sehnsüchte verändern. Du kannst unseren Willen, unsere Emotionen und unseren Verstand beeinflussen. Ich danke dir, dass wir jetzt geistlich wieder neu geboren sind, dass wir connecten können mit dir, Gott. Und so möchte ich beten in Jesu Namen, dass wir das wollen, was du willst, dass wir das fühlen, was du fühlst, dass wir das erkennen, was du siehst. Herr, ich möchte wirklich beten, dass du uns aufhilfst in unserer Schwachheit. Denn in unserer Schwachheit kommt deine Kraft zur Vollendung. Und so beten wir um Vergebung und bekennen, Herr, wir hatten ein sehr oberflächliches Christsein gelebt. Aber führ uns an dein Herz. Führ uns wieder neu an dein Herz. Herr, lass uns lernen, dich zu lieben. Und lass uns auch an dem Punkt kommen, wo wir deine Liebe empfangen können. Ich danke dir, Herr, dass es nicht um unsere Leistung geht. Ich danke dir, Herr, dass du uns angenommen hast, geliebt hast, bevor wir irgendwas getan haben. Herr, ich möchte echt beten, dass es hineinkommt in unser Herz, diese Offenbarung, dieses Verständnis. Herr, und ich möchte echt beten, dass durch uns, durch diese Gemeinde, durch jeden Einzelnen, der hier ist und jeder, der auch online zuhört, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird und gebaut wird, in dem ganz, ganz viele Menschen aufgrund unseres Verhaltens und Lebens dich erkennen und ihr Leben dir geben. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.